Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es begleiten uns heute Vormittag einige Verse aus dem 5. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Dort sagt Jesus in den Versen 17 bis 20: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, so wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Liebe Schwestern und Brüder, man muss sich ein bisschen in die Situation damals reinversetzen. Das Gesetz des Mose, aufgeblasen durch viele Unterüberschriften, eine Fülle von Vorschriften, die eingehalten werden mussten, das ist für viele ein Korsett gewesen. Und dann haben sie sich von Jesus einiges erwartet. Ich vergleiche so ein bisschen, wenn Menschen Schwierigkeiten mit Vorschriften, Gesetzen und Geboten haben, erleben wir ja heute auch, dann schreien sie lauthals nach Freiheit. Aber was meinen sie damit? Sie meinen da was anderes mit. Sie meinen Anarchie damit. Wenn wir den ersten Vers nochmal nehmen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Wer das erwartet, erwartet Anarchie. Und Anarchie hat im Lauf der Menschheitsgeschichte noch nie zu irgendwas Gutem geführt. Persönliche Freiheit, gut und schön, aber wenn sie nicht an den Grenzen des Nächsten aufhört, dann wird es gefährlich. Die Geschichte muss ich euch jetzt erzählen, wohin anarchisches Denken führen kann. Habe ich letzte Woche gelesen, ist ganz akut. Ein Mann ist wegen eines Verkehrsvergehens von einem Amtsrichter zu einer überschaubaren Strafe verurteilt worden. Dieser Mensch, der sich der Szene der Reichsbürger zuordnet, akzeptiert dieses Urteil nicht. Für ihn ist dieser Richter ein Angestellter der BRD GmbH und damit also nicht befähigt, über andere Menschen zu richten. So dumm kann man denken, ja? Aber jetzt geht's weiter. Er erkennt nicht die deutsche Rechtsgewalt an, aber um sich zu revanchieren, zeigt er den Richter an wegen Amtsanmaßung. Die Staatsanwaltschaft prüft den Fall und weist die Anzeige zurück, substanzlos. Denn der Richter ist ja Richter in der Bundesrepublik Deutschland. Unser lieber, freundlicher Herr Reichsbürger will nicht aufgeben und sagt, das löse ich zivilrechtlich. Und reicht also eine Klageschrift ein mit einer Schmerzensgeld- und Schadensersatzforderung in Höhe von 10 Millionen Euro. Das zuständige Gericht fragt ihn, ob er das ernst meint. Er sagt ja. Er besteht darauf, dass dieser Fall bei Gericht behandelt wird. So, jetzt haben wir Juristen unter uns. Ein Streitwert verursacht Kosten. Das Amtsgericht da hat einen Prozesskostenvorschuss von diesem Reichsbürger verlangt. Logisch, weil das System ist ja, erstmal müssen alle Kosten bezahlt werden und hinterher wird ausgekattelt, wer es zahlt. Zunächst mal ist der Kläger dran. Also haben sie dem Herrn Reichsbürger eine Kostennote in Höhe von 305.213,51 Euro zugeschickt. Er hat in diesem Fall wieder sich auf sein Reichsbürgertum zurückgezogen und hat gesagt, ja, ich zahle doch denen nichts, aber die müssen für mich handeln. Das Gericht hat ihn dann sehr ernst genommen und hat die Kostennote zwangsweise beigetrieben. Das hieß, sein Häusle wurde im Zuge des Zwangsverfahrens in Beschlag genommen, sein persönliches Vermögen war weg, weil so viel hatte er nicht auf der Kante. Und dann konnte der Prozess eröffnet werden, der natürlich damit ausging, dass das Gericht gesagt hat, die Klage ist völlig unbegründet, weil eine Amtsanmaßung bei einem Richter in Amt und Ehren in Deutschland ist an diesem Punkt wegen eines Verkehrsdeliktes nicht nachzuweisen. Also, kleines Beispiel, wie verrückt Anarchie ist und wie sie gewaltig in die Hosen gehen kann. So, ich kann ja auf der anderen Seite, ich kann ja die Menschen, die Jesus damals begegnet sind, verstehen. Vielleicht haben sie ja gehofft, mit diesem die Gesetze auflösen, wenigstens ein bisschen Erleichterung in ihrem tagtäglichen Leben zu finden. Es waren übrigens schwerpunktmäßig die Männer, die es da betroffen hat. Also ein Mann muss, wenn er orthodox lebt in Israel, pro Tag darauf achten, dass er über 600 Gesetze nicht übertritt. Frauen haben es einfacher. Für die gelten nur 12. Das ist einfach darin begründet, dass man sagt, die Männer, die haben völlige Freiheit in der Gestaltung ihres Tages, sie können die Schrift studieren und. Die Frauen, die hängen ja in anderen Bezügen drin, ne? Kinder großziehen, und in orthodoxen heutigen Familien müssen sie sogar noch das Geld verdienen, weil die Männer nur die Schrift studieren und so weiter. Da war der liebe Gott gnädig und hat nur 12 Gebote pro Tag zum Erfüllen aufgegeben. Aber auch das kann ja zu viel sein. Auf der anderen Seite sagt Jesus ganz deutlich, ich bin nicht gekommen aufzulösen, also ich will keine Anarchie, sondern ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. So, jetzt haben wir damals wie heute im Judentum die Vorstellung, wenn es allen Kindern Israels gelingt, an einem einzigen Tag, 24 Stunden lang, kein Gesetz oder Gebot zu übertreten, dann kommt er, der Messias. Jetzt kommt der Messias, also Jesus, und sie können es nicht glauben, weil sie kennen sich selber gut. Und sagen, das schaffen wir nie. So gut sind wir nicht. Ist so eine erste Spannung, die man da merkt. Andererseits sagt Jesus, ich bin gekommen, es alleine zu erfüllen. Weil Gott, weil Jesus ganz genau weiß, dass wir Menschen gar nicht in der Lage sind, ohne Fehler und Schwächen oder Übertretungen von größeren oder kleineren Geboten zu leben. Wir schaffen das nicht. Das liegt in unserer Natur. Also kommt einer, der es ganz alleine erfüllt. Nicht nur für sich, sondern für ganz Israel. Nicht nur für ganz Israel, sondern für alle Menschen, auch für uns. Er erfüllt das Gesetz, er erfüllt die Propheten und wie er das tut, das wissen wir. Das sehen wir auch unter mir an der Altarwand, am Kreuz, dass er alle Forderungen, die Gott gegenüber seinen Menschen hat, erfüllt. So, jetzt macht er aber weiter. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz. In den alten Luther-Übersetzungen stand da immer ein Tüttelchen. Finde ich viel schöner. Und da ist übrigens das Jota gemeint, der kleinste Buchstabe im griechischen Alphabet. Es wird also nicht der kleinste Buchstabe noch ein Tüttelchen vom Gesetz vergehen, bis die Welt neu geschaffen wird. Es geht darum, dass Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, alles neu zu machen oder anders zu machen, weil wenn ich jetzt komme und mache alles anders als vorher, was kommt dann bei uns Menschen an? Machen wir es so, es kommt ein neuer Chef in die Firma, der macht alles anders. Was denken die Mitarbeiter? Na, der Vorgänger hat doch bloß Mist gebaut, oder? Und so handelt Gott aber nicht. Käme ja keiner auf die Idee zu sagen, das, was Gott in der Geschichte mit seinen Menschen in den letzten 5, 6, 7, 800 Jahren gemacht hat, das war falsch. Kann ja nicht sein. Geht nicht. Also deswegen, es wird von dem, was an Ordnungsprinzipien aufgestellt ist, nichts vergehen. Es gibt bleibende Werte. Na gut, kann man jetzt sagen, die Menschheit hat sich doch seit damals weiterentwickelt. Wir fahren Auto, wir fliegen, wir haben ein Handy, wir haben ganz tolle Erfindungen gemacht. Davon haben ja die damals zur Zeit Jesu keine Ahnung gehabt. Ja, die Menschheit hat sich weiterentwickelt, nicht immer zum Guten, aber die Menschen nicht. Wenn mir jemand was Liebes sagt, freue ich mich. Jemand vor 2000 Jahren hat sich auch gefreut. Wenn mich jemand heute beleidigt, bin ich sauer. Genauso wie einer vor 2000 Jahren. Und ich könnte jetzt stundenlang so Beispiele aufzählen, wo wir Menschen uns in unseren Mustern und in unserem Sein in keiner Weise verändert haben. Da sind wir nicht weiter als die Alten. Und deswegen gelten auch bleibende Werte. Das Gesetz Gottes ist, so sagt es Jesus auch in unserem Text, zeitlos. Das gilt immer. Bloß ist jetzt die Frage, wie geht man damit um? So, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Da gehen jetzt zum Beispiel auch unterschiedliche Kirchen unterschiedliche Wege. Das ist die berühmte Zeitgeist-Diskussion. Bei unseren katholischen Geschwistern, da heißt es relativ deutlich und klar, das war schon immer so, das gilt und da wird nichts geändert. Punkt, aus, fertig. Ganz egal, was wir an neuen Erkenntnissen und wissenschaftlichen Erfahrungen haben machen können. Und bei unseren Kirchen der Reformation ist manchmal das genaue Gegenteil. Scheißegal, was die Alten gesagt haben, wir haben was Neues, au ja toll. Sind jetzt zwei Extreme. Und beide gehen eigentlich nicht. Man muss beides beobachten. Nämlich das, was das Gesetz Gottes sagt. Und man muss das beobachten, wo die Menschheit mit Weiterentwicklungen und neuen Erkenntnissen umgeht. Und dann muss man versuchen, die Sache sinnvoll und verantwortlich miteinander in eine Beziehung zu bringen. Ein klassisches Beispiel, wo das aus meiner Sicht sehr gut gelungen ist, ist so ein alter Konflikt, der immer wieder mal daherkommt. Ach, ihr Christen mit eurer Schöpfungsgeschichte. In 6 Tagen soll der liebe Gott den ganzen Ladentag geschaffen haben. Wir sind doch viel schlauer. Die Naturwissenschaft sagt, wir haben die Urknalltheorie und die Evolutionstheorie. Da ist kein Gott vorgesehen. Gibt's nicht. Und wir wissen ganz genau, dass wir finden Fossilien, die sind 24 Millionen Jahre alt. Das kann doch nicht vor 6 Tagen geschehen sein. So schaut man sich die Sache dann aber mal genauer an. Dann nehmen wir mal Genesis 2. Gott schafft das Licht, die Erde, die einfachen pflanzlichen Wesen, die höheren pflanzlichen Wesen, die einfachen tierischen Wesen, die höheren tierischen Wesen und schließlich uns. Die sogenannte Krönung der Schöpfung. Sogar mit einem Auftrag, die Schöpfung zu bewahren und zu bebauen und nicht kaputt zu machen. So, was sagt die Urknalltheorie? Am Anfang war nichts und dann hat es geknallt. Was sagt die Bibel? Creatio ex nihilo. Es ist eine Schöpfung aus dem Nichts und es ist etwas entstanden. Und dann ist es in eine logische Entwicklung gegangen, vom Niederen zum Höheren. Nichts anderes steht im zweiten Kapitel des ersten Buchs Mose. Der einzige Unterschied, zwei Unterschiede gibt es. Der eine ist, die Naturwissenschaft sagt, das muss Zufall gewesen sein. Und die Theologie sagt, nee, Zufall kann es nicht gewesen sein. Da ist schon jemand, der da mitgedacht hat. Nämlich der, der das Ganze losgebrochen hat. Da kann man sich weiter streiten. Und das zweite ist der Faktor Zeit. Also die Zeit ist auch in der Theologie gesehen ein Teil der Schöpfung. Vor der Schöpfung gab es keine Zeit nicht. Die Zeit ist relativ, das wissen wir auch. Und wir kennen auch, 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag. Das ist eine subjektive Aussage. Es können auch 2 Milliarden Jahre sein, ein Tag bei Gott. Und schon habe ich wieder was zusammengefügt. Da muss man sich gar nicht auseinandersetzen, aber man muss eben verantwortlich damit umgehen. Und ich denke, bei den anderen Themen, die heute bei dieser Zeitgeistdiskussion so ganz im Schwange sind, kann man mit etwas Mühe und Gründlichkeit auch zu guten Ergebnissen kommen. Aber wieder zurück zum Jesus. Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wie fassen wir Gerechtigkeit auf? Also wir sprechen in Gerichten Recht, das oftmals als ungerecht empfunden wird. Und wenn er sagt, so die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer, was ist damit gemeint? Steckt auch ein bisschen in uns drin. Das heißt nämlich, man kann viel machen, solange man sich nicht erwischen lässt. Das fiktive 11. Gebot. Oder Gerechtigkeit von Pharisäern und Schriftgelehrten. Hauptsache ist, ich habe nach außen hin eine weiße Weste. Und was ich hinter meinem Türchen mache, geht niemandem was an. Und wenn ich äußerlicherweise Weste habe, dann kann ich draußen auch groß aufsprachen. Blöd nur, wenn man erwischt wird, ne? Das ist solche Gerechtigkeit, die pharisäisch oder den Schriftgelehrten vergleichbar ist. Und da sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht anders ist als deren Gerechtigkeit, dann kommt er nicht ins Himmelreich. Stehen wir jetzt vor der Ausgangsaufgabe, dass wir alle einzelnen Gebote des Gesetzes so wie im Judentum erfüllen müssen, um überhaupt ein Türchen hineinzukriegen? Nee. Da sind wir Gott sei Dank ein Stückchen weiter. In Römer 10 schreibt der Paulus, denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und trachten ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind also der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht untertan. Eine Schlüsselstelle. Wie ist Gerechtigkeit? Es gibt eine irdische Gerechtigkeit, die auch nach unseren Vorstellungen läuft, die auch damit läuft, dass manch einer ein Mäntelchen über so manches breiten kann oder weiße Salbe draufschmieren. Vor Gott gilt eine andere Gerechtigkeit, einfach die, dass wir wissen, er weiß und sieht alles. Er nimmt uns an, so wie wir sind, auch eben mit unseren Fehlern und Schwächen. Wir brauchen eigentlich diese ganzen Spielchen nicht machen. Hoffentlich merkt das keiner, hoffentlich erwischt mich keiner, ist völliger Unsinn. Wenn wir wirklich vor der höchsten Instanz gerade dastehen wollen, dann reicht es, wenn wir ehrlich sind und sagen, lieber Gott, so wie der Zöllner am Tor vom Tempel, sei meiner Seele gnädig, nimm mich an. Und dann kommt die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, zum Tragen. Das ist eine andere Gerechtigkeit. Sie braucht keine Lügen, sie braucht kein Verstecken, sie braucht keine dicke Moral, sondern sie braucht einfach eine offene Seele und ein offenes Herz für Gott. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.